Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Audio-Interview. Ich bin zu Gast am Halfmannshof in Gelsenkirchen-Ückendorf, einem Ort, der durch seine Geschichte und besondere Atmosphäre besticht. Hier lebt und arbeitet die bildende Künstlerin Gabi Tautorat, die sich in ihrem aktuellen Projekt intensiv mit der Vergangenheit dieses geschichtsträchtigen Ortes beschäftigt. Gabi, kannst du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Gabi Tautorat, ich bin bildende Künstlerin, wohne hier auf dem Halfmannshof seit 2018, also seit 8 Jahren. Bin hier im Ruhrgebiet gelandet, weil ich mich sehr spät in meinem Leben entschieden habe, aus dem stressigen Architektenjob auszusteigen und in Essen Kunst zu studieren. Nach dem Studium hat es mich dann hier auf den Halfmannshof verschlagen, weil wir waren eingeladen zu einem Workshop. Wie findet man als Künstler am besten in den Job? So irgendwas in der Art. Und das fand hier auf dem Halfmannshof statt. Ich weiß noch, wir stiegen hier aus dem Auto und standen hier und ich habe gesagt, das ist ja unglaublich, hier will ich wohnen. Und lustigerweise haben wir dann tatsächlich auch quasi noch während dieses Workshops konnten wir das klar machen. Hier wurde gerade eine Wohnung frei und die konnten wir beziehen. Also der Workshop war, glaube ich, im August und im November sind wir eingezogen. Ja, ich sehe mich hier noch aus dem VW-Bus aussteigen und da stehen und das gibt's auch gar nicht in Gelsenkirchen, so eine Oase.
Wie würdest du denn anderen Leuten beschreiben, was sie hier auf dem Halfmannshof erwartet, wenn du schon so beeindruckt davon gewesen bist?
Ja, ganz versteckt und ganz im Süden, leider bei vielen Leuten sehr unbekannt, liegt eben dieses Hofareal, eine große grüne Fläche mit drumherum gruppierten Gebäuden, teilweise historischen Gebäuden, teilweise Neubauten, im Städtedreieck schon fast gelegen zwischen dem Süden Gelsenkirchens, Bochum und Essen, direkt am Naturschutzgebiet. Und man kommt hierher und man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Und das sagt eigentlich jeder, der hierher kommt. Die meisten Leute leider haben es eben noch nie gesehen und fühlen sich sofort wie im Urlaub. Und das ist eben auch das Tolle dieser Atmosphäre hier, dass man raus ist aus Stadtleben und Gewusel und Hektik und einfach gleich in einem fast Urlaubsmodus.
Und dabei ist die Stadt, also das Stadtzentrum, eigentlich nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt, oder?
Ja, oder 20 Minuten zu Fuß. Also schön durch den Park, am Wissenschaftspark vorbei. Man kann fast autofrei in die Stadt gehen zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad fahren. Das ist kein Problem, zu Fuß hier über die Grenze Richtung Mechtenberg nach Essen zu gehen oder mit dem Fahrrad in den Biergarten zu fahren. Also ich würde mal sagen, für Gelsenkirchen oder überhaupt fürs Ruhrgebiet, so als Nordlicht, Freizeitwert ist ganz okay.
Es heißt Künstlersiedlung Halfmannshof. Sind hier denn auch noch Künstler zu finden?
Ja, es gibt in einigen der Gebäude tatsächlich noch Künstler. Künstler, die hier leben und größtenteils dann eben auch arbeiten. Man muss aber fairerweise sagen, der Hof ist heute gefühlt zweigeteilt. Es gibt hier also einen Neubau und ein neuwertig restauriertes Gebäude. Dort befindet sich frei finanzierter Wohnraum. Das ganze Areal gehörte früher der Stadt und gehört heute der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft, die das hier alles verwalten. Und in diesem frei finanzierten Wohnraum, dort wohnen eben überwiegend Familien mit Kindern, Ehepaare, sowas in der Art. Und der Rest des Hofes, da wohnen Künstler. Also es gibt hier Künstler, die hier schon sehr lange wohnen, seit den 90er oder sogar seit Ende der 70er Jahre, die Buchbinderei Klein. Und Künstler, die erst vor einigen Jahren hierher gezogen sind. Wir haben Bühnen- und Kostümbildnerin. Wir haben die Repetitorin vom Musiktheater im Revier und wir haben eben auch sehr kreative, junge Videofilmer hier. Und letztendlich uns beide, mein Mann und mich, die tatsächlich hier dann eben jetzt auch schon seit 9 Jahren als bildende Künstler wohnen und arbeiten.
Jetzt sagtest du gerade, dass es hier Künstler und Künstlerinnen gibt, die halt schon sehr, sehr lange hier wohnen und hast die Regina Klein erwähnt. Dort gab es jetzt einen Anschlusspunkt auch für das Projekt, über das wir heute reden möchten. Wir stehen in einem Raum mit weißen Wänden, die gar nicht mehr so weiß sind, sondern hier ist alles verklebt und es gibt einen Zeitstrahl. Ab 1924 sehe ich da gerade und es gibt verschiedene Entwürfe, verschiedene Zeitungsartikel, die hier eingeordnet sind. Was hat das mit dem Halfmannshof, mit deinem Projekt und auch mit der Regina zu tun?
Ja, von Anfang an habe ich mich natürlich gefragt, als wir hierher zogen, wie sah das früher aus, wie war das früher? Weil ich bin sehr stark damit konfrontiert worden. Man war damals noch immer sehr traurig darüber, dass hier der Hof zweigeteilt wurde und eben nicht mehr nur Künstler hier wohnen. Und dann habe ich dementsprechend auch die Fragen gestellt und die Regina Klein hat mir sehr, sehr offen von Anfang an ihr gesamtes Archiv gezeigt. Sie hat eine Webseite zu dem ganzen Thema Halfmannshof. Sie hat eine PowerPoint-Präsentation und ich habe das alles nicht nur einsehen dürfen, sondern sie hat es mir zur Verfügung gestellt. Ich habe dann ja ein paar Jahre lang die Webseite vom Halfmannshof betreut und habe dann eben auch dort kleine Dokumentationen geschrieben über die Vergangenheit und habe mich aber immer gefragt, ja, das sind ja jetzt schon etliche Jahre, gegründet 1931, wie sah das denn wirklich hier aus? Und so ist dann eigentlich das Interesse gewachsen, vielleicht auch bedingt durch meine frühere Tätigkeit als Architektin. Also Bauten interessieren mich und dann gibt es da halt so Gerüchte, ja, dieses Fachwerkhaus, das ist ja nicht hier neu gebaut worden, das ist entstanden dadurch, dass man damals die A2 gebaut hat, da musste das Fachwerkhaus abgerissen werden und man hat es dann hier wieder aufgebaut. Das waren so Dinge, die man hier immer hört und man hört hier ganz viele Geschichten. Und ich wollte einfach irgendwann mal wissen, stimmt das denn oder stimmt das nicht? Und so ist dann einfach mir der Gedanke gekommen, wie sah das hier früher aus? Und das ist dann wahrscheinlich auch die Architektin in mir, die das unbedingt gerne wissen wollte.
Wie war dann deine Herangehensweise? Also ich sehe ja jetzt diesen Zeitstrahl hier und ich sehe jetzt erste Entwürfe, das ist ja schon sehr konkret. Wie ist dieses Projekt und diese Idee gereift und dann auch in die Umsetzung gekommen?
Ja, die erste Idee war wirklich diese Neugier und ich habe dann mir ein paar alte Luftbilder angeguckt, das was so direkt zugänglich war und habe gedacht, wie kriege ich das denn jetzt am besten raus und wo mache ich das? Ich hatte ja dieses Material und das ist eben auch der Nachteil am Digitalen, man kann sich das nicht alles direkt so vor Augen führen. Also habe ich gedacht, ich frage mal die Stadt Gelsenkirchen, ob sie mich unterstützt in diesem Projekt und der größte Wunsch war tatsächlich, diesen Raum nutzen zu können. Ich mag diesen Raum, ich blicke hier aus dem Fenster auf den ganzen Halfmannshof. Der Raum ist hell und schien mir total geeignet, alles, was ich habe, auszudrucken und an die Wand zu kleben. Das war tatsächlich der Einstieg und dann wollte ich gerne mich um die Architektur kümmern. Ich wollte nicht in die Falle tappen, emotionale Aufarbeit zu betreiben. Ich wollte nicht Geschichten erzählen, was hier wer wann entschieden hat. Ich wollte gerne auch tatsächlich diese Vergangenheit nochmal mir angucken, wie sah es vor dem heutigen Stand aus. Weil ich wusste, das muss anders ausgesehen haben. Wo standen die Häuser, wie hat sich das entwickelt? Und da habe ich dann ein Konzept geschrieben und mich um eine Förderung beworben. Also der Arbeitstitel ist Kunst schafft Raum, schafft Kunst. Weil das war halt die erste Frage, die ich hatte. Ist die Kunst hierher gekommen, weil der Raum da war? Oder hat der Raum die Kunst erst geschaffen? Oder waren es vielleicht die Menschen, die dazu beigetragen haben? Also insofern ist dieses tatsächlich als Arbeitstitel zu verstehen. Und ich habe gedacht, mir schwebte das vor, dass ich dann hier das ganze Recherchematerial an der Wand habe und dass ich dann so große Blätter hinterher zeichne, so wie Architektenpläne, so wie Übersichtspläne, die ich dann auch beschrifte und dann da also so eine gewisse Entwicklung darstelle. Das war der erste Gedanke. Und damit habe ich mich beworben und habe auch tatsächlich eine Förderung dann bekommen und ich darf diesen Raum für ein Jahr nutzen und bekomme auch einen Zuschuss für eine Publikation am Ende, wie auch immer die dann aussieht. Das konnte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht beschreiben, auch wenn es sich jetzt ein bisschen konkretisiert hat.
Hast du schon eine konkrete Formatidee?
Also es gibt jetzt mittlerweile eine klare Formatidee. Ursprünglich waren es halt diese Karten, da hinten liegt ja noch schon mal so eine Zeichnung, die jetzt mit dem Halfmannshof nichts zu tun hat, aber das war so meine Idee, wie ich das machen wollte. Und dann gab es eben die Idee, gefaltete Pläne zu machen, die man dann in so eine A4-Mappe tut. Und irgendwann habe ich dann mit einer Freundin darüber gesprochen, die sich auch mit Publikationen gut auskennt, die damals auch mein erstes Buch lektoriert hat. Und die sagte, was, du machst kein Buch? Ach, das ist doch aber so schön, wenn man blättern kann. Ich will doch nicht 1000 Karten auseinanderfalten. Und damit hat sie dann so einen Anker in meinem Kopf gesetzt, der da leider nicht mehr rauskam. Und dann habe ich überlegt, doch ein Buch. Und es wird jetzt also ein Buch. Es wird also eine Art doku-fiktionale Graphic Novel, würde ich das jetzt im Moment mal nennen. Und das ist auch tatsächlich das Endformat, was wir hier sehen. Und weit gefehlt ist es nicht A4. Es ist viel größer als A4. Das sieht hier nur auf der Wand so aus. Und ich wollte schon eine bestimmte Größe haben, weil es sind dann da drin Zeichnungen. Das sind natürlich 3D-Visualisierungen, das sind Karten. Die soll man ja auch erkennen können. Die soll eine bestimmte Größe haben und A4 erschien mir dafür eigentlich total ungeeignet. Also es soll schon so ein bisschen mehr so diesen Atlas-Charakter bekommen, auch von der Größe her.
Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, hast du auch eine ganz bestimmte Farbwahl getroffen. Kannst du mir dazu was sagen? Was sehen wir hier? Was ist das für eine Farbauswahl, die du da getroffen hast? Und wie ist der Hintergrund?
Schwierige Frage, ja. Also dafür müsste ich jetzt nochmal ausholen, weil nachdem hier alles voll mit diesen Schwarz-Weiß-Drucken hing, war ich immer noch nicht viel schlauer. Und konnte mir immer noch nicht genau vorstellen, wie das hier aussah. Ich hatte ja ursprünglich, wie gesagt, gedacht, ich zeichne so große Pläne und ich habe dann festgestellt, das geht so gar nicht. Und dann brach die Architektin dann wieder durch und ich habe gedacht, okay, ich muss es tatsächlich alles einmal in 3D zeichnen. Und ich habe dann angefangen, diese in einem Architekturprogramm zu versuchen, die ganzen Gebäude dreidimensional zu zeichnen. Und darüber habe ich es dann tatsächlich auch geschafft, weil ich dann im Maßstab war, zu gucken, wo was lag, in Verbindung mit dem heutigen Stand, in Verbindung mit den heutigen Flurkarten, in Verbindung mit dem Reste, was da noch alles steht und übrig ist, konnte ich das dann rekonstruieren und habe mit zwei Programmen gearbeitet, das eine in 3D, das andere ist ein Architektur-Zeichnungsprogramm, wo man auch maßstäblich drin arbeiten kann in 2D Und dort habe ich mir bestimmte Farben rausgesucht, eine Palette zusammengestellt, die aus so etwas gedeckten Tönen besteht, weil ich habe es nicht so mit den ganz kräftigen Farben. Und da dachte ich auf einmal, das könnte auch mein Leitfaden sein durch das Buch. Und dann habe ich mir davon 8 Farbtöne plus Schwarz, Weiß und Grau ausgesucht und damit meine Kapitel markiert. Das heißt, es gibt dann 8 Hauptkapitel und die haben jedes eine bestimmte Grundfarbe. Während alle Zeichnungen, die ich gemacht habe, dann eben auch in diesem Farbschema sind, sodass ich optisch eben auch das Ganze dadurch wie so eine Klammer zusammenhalten kann.
Du hast Zeitungsartikel, du hast auch hier so ein paar Sachen farbig markiert, hast also das ganze Material sehr akribisch durchgearbeitet. Du hast also sowohl Geschichte aus der Sammlung von Regina Klein, du hast aufgesetzt auf Erinnerungen und bist auch noch zum Institut für Stadtgeschichte gegangen und hast dort alles durchgeforstet. Gab es irgendwelche Überraschungen, die dir über den Weg gelaufen sind in deiner Recherchearbeit?
Es sind so Kleinigkeiten, die einem dann auf einmal auffallen. Also was ich ganz, vielleicht so Anekdote, es gibt eine kleine Skulptur, die ist irgendwie so 60, 70 Zentimeter hoch. Die spielt hier also tatsächlich eine Rolle über die ganzen Jahre. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich sie so als roten Faden benutzen soll, aber letztendlich habe ich sie jetzt immer wieder, sie taucht jetzt immer wieder auf. Also wer genau später hinguckt, der wird diese Figur sehen. Das handelt sich um einen Mädchenkopf von Hubert Nietzsche, der wohl schon vor der Nazi-Zeit entstanden ist, also so um 1931 und eigentlich von Anfang an hier auf dem Hof platziert wurde. Er hat also mit seinem Einzug auf dem Hof diesen Kopf platziert auf einem Mauerpfeiler. Und dieser Kopf ist dann gewandert, dann ist er irgendwie mit seinem Atelier umgezogen, dann ist dieser Kopf mitgewandert und dann bin ich auf einen Zeitungsartikel, weil du jetzt sagtest, Zeitungsartikel, bin ich gestoßen, dass es dann um diesen Kopf noch einen Eklat gab, als dann später er nicht mehr hier wohnte, dieser Kopf aber noch da war. Und der Künstler, der dort heute wohnt, den Kopf irgendwo eingelagert hat. Auf jeden Fall war der Kopf nicht mehr da. Und dann gab es hier eine Riesendiskussion. Es gab sogar einen Zeitungsartikel zu diesem Thema. Und ob der Kopf da wieder hin muss. Und ganz lustig, war ich bei Regina Klein und wir haben darüber gesprochen, dann habe ich ihr erzählt. Und dann lacht sie und sagt, ja, komm mal mit. Und der Kopf steht bei ihr bis heute im Garten. Also es gibt ihn noch und das hat er natürlich jetzt dann auch verdient, wenn ich dann mal irgendwann bei den Zeichnungen bin von heute, dass er dann da auch nochmal drin auftaucht, im Garten von Regina Klein.
Wie schwierig ist das denn, diese Pläne auch zu rekonstruieren? Also gibt es genug Material, dass du dich daran orientieren kannst oder musstest du da teilweise auch ein bisschen kreativ werden?
Ja, es gibt Material und es ist wirklich so, man sucht und sucht und sucht und teilweise war ich dann, also es ist wirklich wie so ein Archäologe, der dann irgendwie noch so ein Fundstück findet. Irgendwo habe ich dann nochmal so ein Bild gefunden, und gesagt, das löst jetzt mein Problem. Aber klar, also es sind meistens die Fotos aus ähnlichen Perspektiven gemacht. Und ich kann zum Beispiel manchmal bei den Rückseiten der Gebäude nicht genau sagen, was war. Dann finde ich nochmal so eine Ecke irgendwo und dann habe ich da dann auch gedacht, okay, es ist keine Dokumentation, sondern es soll eigentlich das Gebäudeensemble zeigen. Und ich glaube, es ist nicht hundertprozentig wichtig, wo jetzt das Fenster genau sitzt. Es ist wichtig, dass man sieht, wie es war. Und ich habe dann das schon in den 3D Konstruktionen versucht, so gut wie möglich hinzubekommen. Teilweise gab es hervorragende Pläne. Teilweise ist es so ein bisschen eine Blackbox. Also was zum Beispiel eine Blackbox ist, ist das Atelierhaus, was hier mal stand. Da habe ich nur Pläne von außen und auch nur von dieser Seite, aber das ist dann auch eben okay. Dann, man muss ja nicht von der Gartenseite aus gucken. Das hat ganz gut funktioniert und ich habe natürlich dann auch irgendwann entschieden, ich werde nicht diese 3D-Konstruktionszeichnungen in das Buch bringen, weil das ist so nüchtern. Das will man ja auch nicht, also habe ich ja irgendwann gesagt, okay, ich will auch kein Foto in dem Buch haben. Es sind Zeichnungen und das heißt, die Anmutung ist eigentlich eher wie eine Graphic Novel. Ich nehme die Fotos als Grundlage, ich nehme vor allen Dingen meine Konstruktionen als Grundlage. Und wenn ich nicht genau weiß, wo das Fenster sitzt, dann steht zufällig im Zweifel ein Baum davor.
Wie ist denn der Umfang gedacht?
Also, ich sagte ja eben schon, ich bin im Moment bei 8 Kapiteln. Dann gibt es natürlich noch ein Vorwort und es gibt hinterher noch mal so eine kurze Schlussbemerkung oder Nachwort, wie man es auch immer nennen will. Und ich denke, ich lande jetzt aktuell gedacht, ich habe ja jetzt fast die Hälfte fertig, so ungefähr bei 60 Seiten.
Was möchtest du mit diesem Buch auch nochmal nach außen transportieren? Gibt es da eine Message?
Mir ist es tatsächlich wichtig, das irgendwie einmal so eine Klammer zu setzen. Mir ist es wichtig, den Halfmannshof nicht nur auf das zu reduzieren, was er heute ist. Offensichtlich, wenn man hierher kommt, so eine Halb- und Halb-Wohnsituation. Oder auch das, was halt vielleicht die letzten 10, 20 Jahre vor der Umgestaltung hier war. Und es gibt immer so eine gewisse Stimmung, so diese Niedergangsstimmung. Und die kann ich auch nicht auflösen, weil dafür gibt es ganz viele Faktoren, warum das jetzt heute hier so ist, wie es ist. Aber ich möchte eigentlich gerne mal zeigen, wie schön es war. Wie schwierig es vielleicht auch war über Jahre und es gibt ja hier unglaubliche Hochs und Tiefs und es ist eben eine ganze Geschichte über mittlerweile fast 100 Jahre und nicht nur das, was wir heute sehen und das, was wir halt vielleicht hier irgendwie vor 10, 20 Jahren gesehen haben. Ich wage ja am Schluss einfach mal ganz unverschämt einen Blick in die Zukunft. Da denke ich mir dann noch so ein bisschen was aus. Vielleicht zwei Szenarien, weiß ich noch nicht genau. Einmal eins, was wahrscheinlich ist und einmal eins, was ich gern hätte.
Wann kann denn die Öffentlichkeit dieses Buch dann auch einsehen?
Ich gehe im Moment so davon aus, dass ich tatsächlich so Ende Juni das Buch so weit fertig habe, dass es druckreif ist. Ich denke mal vorsichtig gesagt, zum Herbst nach den Sommerferien sollte das Buch dann hier auch tatsächlich fertig sein und liegen.
Gibt es eine Lieblingsepoche, die du jetzt schon hast?
Nein, wüsste ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt diese Hälfte gemacht. Also ich bin jetzt bei der Zeit nach dem Krieg. Wiederaufbau, große Hoffnung und schwere Zeit, vieles ist zerstört und da habe ich zum Beispiel auch keinerlei Bildmaterial gefunden. Ich habe leider keinerlei Informationen, wie es hier ausgesehen hat. Ich weiß, welche Gebäude zerstört waren, das ist dokumentiert, aber es gibt keine weiteren Fotos, also wenn da noch jemand was hat, bin ich sehr froh. Es ist also ja auch alles noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist dann so das und es sind natürlich ganz viele Aspekte. Vieles merkt man dann auch erst beim Schreiben und beim Zeichnen. Also ich kann es gar nicht genau sagen.
Was wünschst du dir für den Halfmannshof denn?
Natürlich wünsche ich mir, dass dieser Halfmannshof oder so viel wie möglich als Künstler Siedlung erhalten bleibt, obwohl ich sehe, dass das so nicht passieren wird. Und ich werde versuchen, einfach meine schönste Vorstellung noch in das Schlusskapitel mit reinzupacken, wo ich denke, dass vielleicht doch noch mal irgendwann ein Umschwung kommt und man sieht, wie wichtig hier vielleicht eine ganz neue Art der Zusammenarbeit sein könnte. Denn die Kunst hat sich sehr verändert und man könnte mit Universitäten an grünen Forschungsprojekten hier arbeiten, die Künstler einbeziehen, zusammenführen mit Wissenschaftlern und mehr Generationen. Also es gibt tausend Ideen und Ansätze. Ich werde mich für eine entscheiden und die dann, also auf jeden Fall was Zukunftsweisendes mit Bauen und Grün und Gesellschaft. Das werde ich dann in das Kapitel noch einbringen.
Dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für deinen Input und ja, viel Erfolg.
Dankeschön.